Amen.
Das war ein Trick, hä? Der Mentalist. Ablenkung mit dem Abendmahl und so. Sorry für meine Verspätung. Bin um 10 vor 11 zu Hause losgefahren. Extra mit dem Motorrad, weil ich dachte, ich kann so ein paar Schleichwege nehmen. Bin im Rheinufertunnel einmal falsch abgebogen und wurde jetzt einmal komplett um die Stadt rumgeleitet. Also Oberkassel, Grafenberg, einmal außenrum. Also ich habe jetzt den Marathon einmal umfahren. Ich bin ihn nicht gelaufen, aber ich bin ihn einmal umfahren. Wäre ich doch gleich gelaufen von zu Hause, genau. Und jetzt habe ich total kalte Hände, weil so lange sollte die Fahrt eigentlich nicht sein. Genau. Ja, genau. Wir haben ja momentan das Thema Mission. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie sich das für mich auch ein Stück weit über die Jahre entwickelt hat. Bin jetzt seit 29 Jahren Christ. Und im Mai sind es 29 Jahre und als ich am 20. Mai 1990 getauft wurde, da haben mich die Brüder gefragt, sollen wir irgendeine Bibelstelle vorlesen, gibt es da irgendwas, was dir wichtig ist? Und ich habe überlegt und habe gedacht, also die Bibelstelle, die für mich jetzt auch während des Bibelstudiums für mich so zusammengefasst hat, was für mich jetzt wichtig war und auch wichtig wird für die nächste Zeit, die steht im 1. Johannes 2. Und da geht es um Jesus und in 1. Johannes 2, Vers 3 steht, und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und dann eben genau dieser Vers 6, darum ging es mir damals. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Und das ist eigentlich der Satz, auf den ich damals hinaus wollte. Und das ist auch der Satz, der für mich so zusammengefasst hat, was davor in meinem Leben für mich war. Dann kam die Taufe und die Bekehrung und die Metanoia, die Veränderung in meinem Denken. Und was ich jetzt eigentlich dachte, was kommt jetzt danach? Und das, wo ist der große Unterschied? Und der große Unterschied für mich lag darin, dass ich jetzt so versuchen wollte zu leben, wie er gelebt hat. Weil ich bin gläubig aufgewachsen, in verschiedenen Gemeinden, evangelisch, evangelikal, die eine ein bisschen bibelnäher, aber ich war mir als Teenager unschlüssig darüber, ob ich ein Leben als Christ führen möchte. Ich bin wirklich zweigleisig gefahren. Ich hatte ein Leben in der Gemeinde und ich hatte ein Leben außerhalb der Gemeinde. Ich hatte Parallelleben, ne? Also so ein bisschen wie schizophren. Und ich habe dann mir eben überlegt, will ich und kann ich ein Leben als Christ führen? Ich habe angefangen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, ich habe angefangen, mich mit anderen Religionen zu beschäftigen, weil ich auch wissen wollte, dass ich wollte es nochmal prüfen für mich. Ich wollte sicher sein, ja, das ist, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich das anerzogen bekommen habe und weil ich es nicht anders kenne, sondern ich mache das, weil ich das glaube und weil ich das will und weil ich das bin. Und ich habe bei diesen anderen Sachen, ich habe dort Dinge gesehen, die hielt ich für gut und wahr und richtig und habe aber dann auch gedacht, ja, aber das ist alles in der Bibel. Ne, das ist, also in der Philosophie gibt es ein paar gute Sachen, so Erich Fromm zum Beispiel und im Buddhismus und überall, wenn es um Liebe geht und Beziehungen und so, das ist alles in der Bibel drin. Das ist alles Zweitliteratur hier. Hier ist das Original. Ne? Im Prinzip ist mir dann klarer geworden, die haben alle abgeschrieben oder die Prinzipien, die wahren Prinzipien, die sind göttlich. Die sind in Gott und das ist alles in der Schrift. Vor allem, wenn es um Beziehungen ging. Ne? Also das war mir als junger Mensch sehr, sehr wichtig. Ich war selber als Person auf der Suche nach Liebe, ich war auf der Suche nach Sicherheit, ich war auf der Suche nach Geborgenheit. Ich war sehr unsicher, als ich 18, 19 war, habe mit sehr vielen Selbstzweifeln gekämpft. Ich hatte gerade meine langjährige Freundin verloren, bevor ich Christ geworden bin. Ich hatte ganz, ganz starke Selbstzweifel. Aber diese Geborgenheit, diese Liebe, diese Sicherheit, die habe ich zum Teil in meiner christlichen Jugendgruppe schon erleben dürfen davor. Und als ich dann weg war und dann auch weggezogen bin nach München, habe ich gemerkt, dass mir das fehlt. Und da gibt es doch mehr Ehrlichkeit, da gibt es doch ein bisschen mehr Wahrheit, als in dem, was ich in der Welt erleben konnte. Und habe auch erlebt in meiner Familie, auch persönlich, dass es eben Dinge gibt, die Beziehungen zerstören. Und dazu, und dass einfach Unwahrheit und Furcht die Menschen zu ganz, ganz schlimmen Entscheidungen treffen. Das waren die 80er und wir hatten alle Schiss davor, dass irgendein Idiot auf irgendeinem Kontinent den roten Knopf drückt. Aus Angst, dass er zu langsam war, weil der andere schneller war. Wo es am Ende des Tages wäre es total egal gewesen, wer zuerst gedrückt hätte. Es hätte am Ende des Tages keine Menschheit mehr gegeben. Na? Und in so einer Zeit bin ich aufgewachsen. Und dann kam dieser eine Moment, als ich mich gerade mit diesen ganzen Dingen beschäftigt habe, kam der Moment auch in München in einer U-Bahn. Ich bin da ausgestiegen, ich bin auf eine Rolltreppe gestiegen, wollte da hochfahren. Es war eine große, lange Rolltreppe. Ich war auf dem Weg zur Musikschule, habe Musikunterricht gehabt. Genau. Und dann kam der Moment, und kamen zwei Jungs von hinten. Mein Alter, der eine trug ein U2-T-Shirt. Und die haben mich gefragt, wir treffen uns regelmäßig mit Freunden und lesen in der Bibel zusammen. Interessiert dich das? Und zu meinem persönlichen Erstaunen im Nachhinein habe ich Ja gesagt. Weil ich war durchaus eher zurückhaltend, schüchterner. Ich habe aber Ja gesagt. Und der Grund, warum ich Ja gesagt habe, war folgender. Der Moment auf dieser Rolltreppe und die Tatsache, dass diese zwei jungen Männer, die total normal wirkten und der eine noch ein T-Shirt von meiner Lieblingsband anhatte, U2, hat mich damit konfrontiert, dass es nicht reicht, das Wissen über die Wahrheit zu haben. Es hat mich die Tatsache, dass die zwei Jungs mich auf einer Rolltreppe in einer U-Bahn-Station ansprechen, hat mich wie ein Blitz, wie ein Schlag getroffen. Das war die größte Herausforderung, die ich jemals von irgendjemandem in meinen 19 Lebensjahren bekommen hatte. Es war ein totaler Schock, weil bisher, wenn ich Menschen missionieren gesehen oder erlebt hatte, dann, und wir hatten es zum Teil auch probiert, damals in meiner Gemeinde, waren wir alle irgendwie verkrampft. Es wirkte irgendwie religiös, es wirkte unnatürlich. Es war irgendwie so, ich war sehr, selber hatte totale Angst. Und das hat mich total konfrontiert mit meinem Wissen von der Wahrheit und der Tatsache, dass ich unfrei war, weil ich war so ängstlich, ich war so damit beschäftigt, mich mit mir selber Gedanken zu machen und wie ich auf andere wirke, dass ich das nicht gekonnt hätte, was die zwei da mit mir gemacht haben. Und das war gleichzeitig wie ein Ruf, den ich gehört habe, in diesen 30 Sekunden, in diesen anderthalb Minuten von Frank, so kann das aussehen. Und es ist Zeit für dich, die Tür aufzumachen. Und es ist Zeit für dich zu lernen, ganz viel abzulegen von deiner Angst und von deiner Furcht und rauszukriegen, wie du das machen kannst als gläubiger Mensch. So, dann haben wir zusammen die Bibel gelesen, habe viel lernen dürfen. Und der Fokus damals war sehr auf, wenn wir die Bibel gelesen haben mit Leuten, war sehr auf Sündenerkenntnis. Der Fokus war sehr, sehr stark darauf, du musst erkennen, dass du von Gott getrennt bist und dass du schlecht bist und dass diese Mauer der Sünde dich von Gott trennt und dass die eingerissen werden muss, damit du ins Licht kommen kannst. Dinge, die ja im Prinzip gewisse geistliche Wahrheiten in sich tragen. Und dann haben sie aber bei mir das Problem gehabt, sie haben dann nicht die Reaktion bekommen, die sie gerne haben wollten. Also dieses gebrochene, zerbrochene, in Tränen ausbrechen, über meine Sünden zerbrochen haben. Und über die Jahre habe ich gelernt, dass je verwunderter eine Person ist, je unsicherer sie ist, also auch Psychologen sagen das, desto schwieriger ist es für sie, ihr eigene Fehler zuzugeben. Nicht als Entschuldigung, nicht, dass das gut gewesen wäre, aber als einfach mehr als ein Verständnis dafür, für mich im Nachhinein, warum es für mich so lange gedauert hat, das wirklich akzeptieren, annehmen zu können, sagen zu können, ja, ich habe das gebraucht auch und es war wichtig, dass Jesus für mich gestorben ist. Weil das hat so viel Licht und so viel Falsches in meinem Leben aufgezeigt, dass es eher Schock war und eher das Gefühl der Unwürdigkeit, als das Erleichterung, danke, dass du das für mich gemacht hast, Jesus, und das alles loslassen zu können. Das hat für mich ein paar Jahre gedauert, bis ich dahin gekommen bin, bis ich das konnte. Und ja, genau. Und dann kam es eben doch irgendwann zu dem Tag der Taufe und es kam zu diesen Versen und dann begann die Reise und immer wieder die Frage nach, was bedeutet das jetzt für mich, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ne? Wie hat Jesus gelebt? Jesus war Gott und Mensch. So, eine Erkenntnis, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die euch immer wieder beschäftigt ist, wo fängt das Göttliche an, wo hört das Göttliche auf, wo ist das Menschliche, wo hört das Menschliche auf, was davon kann und darf und muss ich für mich als Vorbild nehmen und wo gibt es auch Grenzen, wo ich sagen muss, naja, er war halt Gott auch. Ja, ja, klar war er Mensch, aber er war halt auch Gott. Zur menschlichen Seite, er war um die 30 Jahre alt. Er war Single. Er hat einen Job gehabt. Er hat mit seiner Familie in einem Dorf gelebt, in einer sehr landwirtschaftlichen Gegend. Hatte einen Beruf als Schreiner, hat das Dorf verlassen mit 30, hat seinen bisherigen Job als Schreiner aufgegeben, hat seine Mutter mit seinen Brüdern und Schwestern allein gelassen und zu allem Überfluss, so in den ersten Wochen, wo er gesagt hat, ich mache mich jetzt auf einen neuen Weg, hat er sich auch noch dort in die örtliche Synagoge gestellt und gepredigt und gesagt, übrigens Leute, die letzten 30 Jahre haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich bin Gott. Und ihre Reaktion war, sie wollten ihn von einem Felsen runterschubsen, weil sie sich wahrscheinlich dachten, ja, er ist jetzt komplett übergeschnappt. Er baut ganz gute Stühle und ich bin auch ganz froh, dass das Dach über meinem Kopf fällt und nicht einstürzt, aber was Göttliches haben diese Möbel nicht. Also die sind halt aus Holz und ja, aber da muss man sich echt mal reinversetzen in die menschliche Seite von dem Ganzen. Wie hat Maria sich gefühlt? Er war der Älteste. Er hat die Familie, es war so, man hat als Familie zusammengelebt und man hat die Familie mit versorgt. Und Jesus hat sich ja auf den Weg gemacht, das nicht mehr zu tun. Es war nicht so einfach. So, warum sage ich das? Weil, wenn du 20 bist, so wie ich, als ich getauft wurde, oder wenn du jünger bist und du bist auf der Suche nach dem Sinn deines Lebens und du bist kritisch gegenüber der Gesellschaft, und du suchst nach Vorbildern und du überlegst dir, was kann ich dazu beitragen, die Welt zu verändern, dann ist so ein Vorbild extrem attraktiv. Für mich war das total attraktiv. Der hat den Stecker gezogen zu seinem bisherigen Leben. Ich kam auch vom Dorf, ich kam auch aus der Landwirtschaft. Ich habe auch gesagt, ich hau jetzt ab, ich halte es hier nicht mehr aus. Also ich hatte ein bisschen andere Motive. Ich habe nicht gesagt, übrigens, ich bin Gott zum Glück. Aber das war attraktiv. Ich war bereit dazu, revolutionär zu werden. Das hat mich angesprochen. Ich fand, dass Jesus da einen sehr idealistischen Weg gegangen ist. Und ich fand das cool. So, und ich war bereit dann auch, und unsere Gemeinde hatte damals ja auch eine ganz große Vision und hat es auch verkörpert und gelebt in vielen Dingen und hat gesagt, wir lassen alles stehen und liegen, weil wir die Welt verändern wollen. Ich habe das sehr ernst genommen, später selber, auch wörtlich genommen. Ich habe mein Studium abgebrochen, ich habe meinen Job aufgegeben, bin Missionar geworden und habe mit einem Missionsteam eine Gemeinde mit meiner Frau in Prag gegründet. Niemand wollte mich von Felsen stoßen, zumindest hat es keiner wörtlich ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie einige Leute sich innerlich mir gegenüber gefühlt haben. Aber die Reaktion aus meinem alten Umfeld, Familie, Gemeinde, frühere Gemeinde und so weiter, die waren doch durchaus, also zwischen extrem besorgt, was ich da jetzt treibe, und extrem wütend, was ich da jetzt treibe. Zu allem Überfluss ist, also war zu damaligen Zeitpunkt auch schon mein Bruder Pfarrer, Theologe, Journalist, 11 Jahre älter als ich, und ungefähr ein Jahr, nachdem ich mich habe taufen lassen, hat er noch eine Zusatzaufgabe übernommen zu seinem Pfarramt. Und zwar ist er Beauftragter für Weltanschauungsfragen geworden in der Region Offenburg. Man nennt das auch Sektenbeauftragter. Und es kam tatsächlich so, dass er die Eltern und die Familien von 2 Geschwistern beraten hat, die bei mir in der Berliner Gemeinde gewesen sind. Das heißt, der Mann und die eine Frau, die kamen aus der Pfarrregion und der Zuständigkeitsregion, in der mein Bruder der Sektenbeauftragte gewesen ist. Also es war sehr, sehr spannend, aber es hat mich alles nicht gejuckt irgendwo. Es war so die Konsequenz vom Revolutionärsein. Du machst ja halt nicht nur Freunde, und Jesus ist ja auch von seiner Familie. Er hat auch gesagt, die hier sind meine Familie und nicht die da. Wen interessiert das? Und viele von uns, gerade die Älteren unter uns, wir kennen das ja auch, wir haben unser Leben in unserer Begeisterung komplett auf links gedreht. Ne? Und vieles war gut. Und vieles war richtig. Aber über die Jahre sind wir zur Überzeugung gekommen, und ich komme immer wieder auch in anderen Bereichen zu der Überzeugung, dass vieles auch zu extrem gewesen ist und ich auch vieles zu wörtlich genommen habe. Und das war jetzt alles Einleitung. Wir kommen jetzt zur Predigt. Weil die Frage ist wirklich, weil der Satz steht da immer noch in 1. Johannes 2 und der ist immer noch wahr und der ist immer noch richtig. Und die Frage ist immer noch, was bedeutet das für mich, für dich, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, dass wir verstehen, dass es um Prinzipien geht. Also ich habe in den 30 Jahren auch Bewegungen und Gruppen kennengelernt, die haben es so wörtlich genommen, dass die alle zusammengezogen sind, so wie die Jünger. Die haben ihre Partner verlassen, ihre Familien verlassen und haben sich irgendwo einen alten Bauernhof gesucht und sind dann da alle zusammengezogen, weil Jesus hat auch alles verlassen und die Jünger haben auch alles verlassen und haben dann da zusammengelebt. Na, und dann gucken wir uns das an und denken so, ach, aber ist doch klar, dass das zu extrem ist, dass das zu wörtlich ist. Die Frage ist aber, haben wir denn die richtigen Nuancen verstanden? Ne? Also es ist auch was, was ich mich immer wieder gefragt habe und auch immer wieder neue frage und wo wir uns auch tatsächlich unser ganzes Leben wie immer wieder neu prüfen müssen. Haben wir denn die richtigen Nuancen verstanden? Wo es ums Wörtliche geht und wo es ums geistliche Prinzip geht. Ne? Weil nicht jeder von uns hatte jetzt vom Menschen Jesus her die Ausgangssituation, dass er jung war, Single war, seine Familie verlassen konnte und seinen Job aufgeben konnte. Was, wenn du 40 bist und Kinder hast? Was, wenn du 50 bist und kranke Eltern hast? Was, wenn du 70 bist, selber krank bist, Kinder und Enkel hast? Was bedeutet es dann, so zu leben, wie Jesus gelebt hat? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die wichtig ist, ist, er war dann eben doch auch noch Gott und der Messias. Und er hatte in bestimmten Bereichen Wissen und auch Autorität, die wir nicht haben. Wo wir dann auch an unsere Grenzen stoßen, wenn wir sagen, wir wollen so leben, wie er gelebt hat. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn es heißt, wir sollen Jesus nachfolgen, wir sollen so leben, wie er gelebt hat, dass es um sein Herz geht, dass es um seinen Glauben geht, die Art und Weise, wie er sich auch seine menschliche Seite Gott anvertraut hat und Gott unterstellt hat und im völligem, hundertprozentigem Vertrauen auf Gott geworfen hat. Und wenn es heißt, dass er der einzige Mensch war, der niemals gesündigt hat, dann heißt es nicht nur die Galater 5 Liste. Er hat nicht gestohlen, er hat nicht gelogen, er hat nicht Ehebruch begangen. Dann heißt es auch, dass er der Einzige war, der immer dann, wenn er Glauben und Vertrauen auf Gott haben sollte, dann wirklich auch Gott vertraut hat. Von all dem, was ihn am meisten von uns oder von mir unterscheidet, ist, dass es ihm wirklich gelungen ist und dass er es geschafft hat, in jedem Moment dahin zu kommen, manchmal unter Gebet und Schreien und Flehen, aber in jedem Moment, bei jeder Herausforderung dahin zu kommen, am Ende Gott doch vertrauen zu können und sich dann doch selber Gott in die Arme werfen zu können und dann doch selber einfach rückwärts fallen lassen zu können in dem Wissen, ich werde jetzt gefangen. Ja, und da muss ich wieder an diesen Witz denken, Bergsteiger rutscht ab, hängt an der Klippe und ruft, Hilfe, Hilfe, rette mich jemand, rette mich jemand. Und er ruft eine halbe Stunde und dann irgendwann hört er eine Stimme, die Stimme sagt, ja, ich bin da, ich helfe dir. Wer, wo, ich sehe dich nicht, ja, ich bin Gott. Lass einfach los, ich fange dich auf. Und also, hallo, ist da noch jemand? Ja? Und das ist eben aber genau das, was Jesus gelungen ist. Und wenn es darum geht, dass wir so leben sollen, wie Jesus gelebt hat, dann ist das wahrscheinlich sogar mit das wichtigste Beispiel, nämlich das Gottvertrauen und Glauben haben, weil das alles verändert. Das verändert, wie ich mich über mich selbst, wie ich mich selbst sehe. Das verändert, wie ich die Umstände in meinem Leben sehe, egal ob sie gut sind oder schlecht. Und es verändert, wie ich die Welt um mich herum sehe und wie ich die komplette Welt, das komplette Universum einordne und wahrnehme. Die Tatsache, ob ich vertraue und glaube, dass Gott gut ist und dass alles gut wird für mich in irgendeiner Form am Ende des Tages. Was ich gerne mit euch machen möchte, ist einen Tag im Jesu-Leben uns zusammen angucken und überlegen, okay, ich soll so leben, wie Jesus gelebt hat. Was bedeutet das jetzt? Und was sind hier die Prinzipien? Weil am Ende des Tages geht es wirklich in Jesu Vorbild um geistliche Prinzipien, die wir für uns rausholen dürfen, wo er uns ein Vorbild gegeben hat. Schlag mal auf bitte zu Markus. Markus Kapitel 1. Jesus hatte die, in den Versen davor hat er Jünger, seine ersten Jünger berufen. Und bei denen war es dann wörtlich so, dass sie so diesen Weg gegangen sind, den Jesus genommen hat, mit alles verlassen, physisch auch, alles stehen und liegen lassen, Job aufgeben, die Netze beiseite werfen, losziehen und mitgehen. In Vers 21 steht dann, sie kamen nach Kapernaum. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Erstmal bis dahin. Wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat mit Vollmacht gelehrt. Können wir das auch? Offene Frage, also können wir das auch? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Hast du gegähnt oder hast du?
Ich habe schon
gemeldet.
Also für mich habe ich die Sache so beantwortet, dass ich das zum Teil kann. Ja. Also so wie ich im Glauben wachse, kann ich das. Und durch das, also ich meine, Gott war ja in meinem Leben, bevor ich getauft wurde, der hat mich geschaffen, der hat meinen Lebensweg geformt, der hat mich durch Dinge gehen lassen, auch damals schon.
Ja.
Wo ich ihn noch nicht gekannt habe, sage ich mal. Und durch diese Erfahrung, also ich sollte mich alles auf meine Erfahrung stützen, aber dadurch, dass ich die Bibel kennengelernt habe und die Erfahrung gemacht habe, vorher schon, also habe ich schon über die Dinge, wie ist das sagen, es ist schwierig. Also man hat zum Teil Vollmacht durch das, was man erlebt hat und was man glaubt, schon.
Okay.
Wo Gott, also ich glaube auch, dass, weil ja jeder seine Rolle hat und wir im Leib sind, dass du nicht jetzt über alles die Vollmacht hast, auch wenn du eine gewisse Rolle hast, sondern nur über einen gewissen Teil.
Okay.
Also, und dadurch auch, dass der Geist in dir.
Also die Vollmacht kommt aus deiner Erfahrung?
Durch Glauben.
Durch Glauben.
Durch den Geist, der in dir wohnt.
Ja.
Also es ist so, es ist für mich so, will ich sagen, im Gebet auch.
Ja.
Also wenn ich meine Zeit habe mit Gott und mich beschäftigt irgendwas in meiner Familie, in meinem persönlichen Leben, in der Gemeinde.
Ja.
Und dann sprach halt mit Gott und entweder hör ich dann was, sag ich mal, und mir fällt eine Stelle ein. Und dann kann ich auch fragen, okay, ist das jetzt was ich für mich behalten soll oder soll ich das auch weitergeben?
Okay.
So, und dann... Also es hat was auch damit zu tun, dass ich warten kann, ob die Stimme vielleicht nochmal kommt. Da fällt mir dann aus dem Alten Testament die Geschichte ein, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, der gesagt hat, er hört eine Stimme, der eine Lehrling von den Propheten.
Samuel im Tempel.
Dann hat er gesagt, ja, wenn du die Stimme nochmal hörst, dann sagst du, hier bin ich, Herr.
Okay.
Das hat er ja öfters gemacht auch. Also er muss ja auch sicherstellen.
Okay, also durch deine Erfahrung, durch deine Lebensumstände kannst du bestimmte Fragen vollmächtig beantworten.
Ja, aber ist mit Gott zusammen. Also
mit Gott zusammen.
Es geht nicht nur um die Erfahrung und Lebensumstände, sondern
okay.
Wie ich die durcharbeitet habe mit Gottes Wort.
Wie du Gott erkannt hast auch.
Genau,
okay, cool.
Also ich habe ja vorher mein Leben anders betrachtet. Wie ich es nach ein paar Jahren mit Gott betrachte, meine Vergangenheit zum Beispiel.
Ja, du bewertest das neu, durch Gottes Augen, durch Gottes Wort.
Ich glaube, in Bezug auf, wir nennen es im Kontext von Wahrheit und von Bibel.
Ja.
Wenn wir über Gott reden, davon sprichst du ja jetzt. Ich würde, glaube ich, unterscheiden zwischen meiner Autorität aus Erfahrung.
Ja.
Und gesehen, was funktioniert hat, und zu 98% werden sagen, so soll es sein. Und Unterschied zu Autorität von Gott durch die Schrift. Das ist das, was Mir persönlich, also mich überzeugt hat, glaube ich, sehr stark, die Bibel ist eine der Lieblingsteile von meiner Mission, meiner Gespräche mit Leuten, wenn ich über die Bibel rede, ist es, dass ich die auf zum Beispiel Apostelgeschichte 17, Vers 11 hinweise, über die wir hören, und sage, guck mal, ich bitte dich, glaube mir nicht, weil ich bin ein Mensch, auch wenn ich super klug bin und Erfahrung habe, ich kann mich immer noch irren.
Okay.
Genauso wie die Kirche, genauso wie die Gemeinde, genauso wie der Pastor Volk. Und die Autorität hat aber die Schrift, was sie von sich aus sagt, und deswegen, das hat die Autorität, und deswegen kann ich mit dieser Autorität Leute also angehen, und das erfordert aber meinen Glauben, dass ich das aber wirklich auch glaube, was die Schrift sagt, und dass das Autorität hat.
Okay.
So, das ist das eine, und das andere gleichzeitig, ich schließe mich ab, gleichzeitig immer noch unter Berücksichtigung, dass ich auch in dem, wie ich diese Schrift interpretiere, auch mich irren kann, weil ich auch da fehlbar bin. Und da bin ich aber auf gleiche Augenhöhe mit dieser Person, die ich betrachte. Ich bin so demütig sein, sagen kann, ich kann mich da zwar irren, aber ich kann mit der jetzt die Bibel zeigen und sagen, guck mal, das lese ich daraus.
Und so verstehe ich das.
Genau.
Ja.
Und da endet meine Autorität und meine Vollmacht.
Ja.
Diese Vollmacht kann und soll ich auch weitergeben.
Okay, cool. Tina?
Ja, also ich sehe das sehr ähnlich wie Flat.
Ja.
Und ich habe aber so ein bisschen, also das hat die Sache vielleicht auch gedacht, ja genau, vor allem mit den Berührern. Aber ich habe als erstes dran gedacht, Jesus ist gekommen, sein Reich aufzubauen. Und das hat er die ganze Zeit, das war seine Hauptmission. Dass er immer gesagt hat, das Reich kommt und dann das umrissen hat, wie sieht es aus? Und er ist der König. Für mich ist die Autoritätsfrage komplett klar. Da gibt es nur einen, der die Autorität hat, ob ich Autorität irgendwas sagen kann. Und ich fühle mich auch eher wie so ein Wegweiser, der halt sagt, da ist der König, guck mal, was der gesagt hat, und der hat die Autorität. Und ich, wie du gesagt hast, Gott, ich muss den Glauben festhaben, dass die Bibel Autorität hat, dass das Wort Gottes von Jesus gesprochen Autorität hat in meinem Leben, das zeige ich. Und das sage ich auch. Wie man das interpretiert, muss man sich zusammensetzen und im Kontext studieren und viele Sachen miteinander vergleichen und mit dem Wort halt gut umgehen können, um das halt zeigen zu können, warum man das glaubt, was man glaubt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich damit Autorität predigen kann. Vielleicht, dass ich es gut kann und mich gut in der Schrift auskenne, das schon. Aber immer mit Verweis auf Autorität ist bei Jesus, also nicht bei mir.
Ja.
Ich kann mich auch irren.
Ja.
Also muss ich mich auch irren und immer offen und bereit zu sein, wenn der andere mich überzeugt, auch anhand von der Bibel, dann glaube ich halt auch, bin ich bereit zu glauben, was der andere rein interpretiert.
Ja, okay, cool. Ja?
Just to clarify a question.
Ja.
The two questions you asked is, what does it mean to teach with authority in this context?
For us, yeah. What's Yeah, exactly. Yeah.
I think in this context, from my own understanding, to teach with authority is different between how Jesus taught and how the teachers of the law taught. Is that Jesus taught? Jesus was not the hypocrite.
Yeah.
The teachers of the law were mostly hypocrites. Teach something else, but their life is very different.
Yeah.
For me personally, when I believe I teach, I can teach with authority. I actually teach with authority when I'm doing well spiritually.
Yeah.
I can share from my experience when I had a sermon to share when I was in Cairo Church.
I
later during the week I saw some X-rated video on Instagram. I wasn't comfortable. I didn't want to share anymore. You know, I was until like. After my discipling time with Stefan, when I punched myself, then we prayed together, then he said, okay. Then I felt, okay, yeah, I'm worthy to share.
Yeah.
I'm worthy to share. So when I'm doing well spiritually, even not just in church, even in Bible discussion, even with a friend, with anybody I'm honest with the Bible with, I believe I can teach with authority, I have the Holy Spirit, I'm doing well. But when I'm insecure, when I can't teach with authority, because it's when I'm in sin, when I'm not doing well, I feel I'm going to be like the teacher of the Lord. My life is nuts. In congruence with what I want to share.
Okay, so for you, you're saying for you it's important that you're doing well spiritually, so you feel like you're living the example, and you're living what God is, and it also emotionally helps you be confident in what you do.
Exactly.
Okay, yeah. Thanks for, I know there's many different ways to answer that. Entschuldigung, das gibt viele, viele Arten und Weisen, wie man das beantworten kann. Also hier für die Stelle glaube ich auch, oder öfters, wenn Jesus aufgetreten ist, ist, dass die Menschen, bis er kam, Gott nicht wirklich erkannt haben aus der Predigt und Gott nicht wirklich kennenlernen konnten durch die Predigt der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich glaube, da, auch wenn wir fehlbar sind, da bin ich komplett bei Vlad und Tina, auch wenn wir fehlbar sind, ich glaube, da können wir mit viel Vollmacht, weil wir als Gemeinde und als Geschwister überdurchschnittlich gute Bibelkenntnis haben im Vergleich zu vielen anderen Gläubigen und christlichen Gruppen. Es gibt auch andere, die auch eine sehr, sehr gute Bibelkenntnis haben. Aber ich glaube, wo wir mit Autorität den Menschen helfen können, ist, ihr Bild von Gott klarer zu kriegen. Und vor allem, dass Gott ist nicht Kirche. Gott ist nicht irgendeine Konfession. Gott ist nicht der Priester, der Kinder missbraucht. Also ich wähle jetzt die Extreme, aber in der Gesellschaft, in der Welt da draußen ist für viele Christentum und Gott repräsentiert durch die Kirche. Und wenn du dann sagst, bist Christ und die Leute sagen, boah, wie kannst du noch an diese Kirche glauben und wie kannst du das noch und so weiter. Wenn wir dann anfangen zu sagen und zu erklären, hey, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um den persönlichen Gott, der sich offenbart hat und es gibt die Möglichkeit, den kennenzulernen, dass das für viele ein Erlebnis und eine Erfahrung sein wird, wo wir vollmächtig ihnen helfen können, ein deutlicheres, wir haben auch nicht die komplette Wahrheit, aber ein deutlicheres und klareres und wirklicheres Bild von Gott zu bekommen. Lass uns weiterlesen. Vers 23. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus. Verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken. Und einer sagte zum anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet und sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Und bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. So, was ist das Prinzip hier? Können wir das auch? Tja.
Also es ist doch auch für manche Teile, also das wird nicht wirklich wie hier, sagen wir mal, ein Dämonenaustreiben oder anders, das können wir nicht auch sprechen, aber wirklich eine körperliche Krankheit heilen, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ich habe es zumindest selten, also ich habe es selber nicht erlebt. Ja, mhm. Aber also vom Prinzip her, was ich dann hier sehe, ist zumindest die Sachen ganz klar beim Namen nennen.
Okay.
Den Dämon, Dämon. Und befiehlt Gehorsam Gott gegenüber. Also da denke ich, also in der Hinsicht können wir schon Klarheit schaffen, da wo Leute orientierungslos sind und gar nicht wissen, wie packt man sowas an. Oder also das wäre das Prinzip, was ich dahinter sehe. Also zu sagen, hey, wir sprechen wirklich geistlichen Prinzipien an oder die geistlichen Mächten an, die da am Wirken sind und nennen die Sünde Sünde und weisen auf die Umkehr hin. Also das ist der Weg. Ja?
Es gibt auf jeden Fall einen geistlichen Kampf. Es gibt eine geistliche Welt, in der es gut, ein Gutes und auch was Böses gibt. Ja?
Aber zu dem wirklich, also Dämonen austreiben, also sagen wir mal, in der katholischen Kirche gab es dann, vielleicht auch noch, denke ich, diesen Exorzismus.
Die Exorzismen, ja, auch in einem.
Und wirklich so wie charismatischen Bewegungen, wirklich so kranken Heilungen vorbringen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich denke, dass es heutzutage nicht in so einem Hauptaufbau ist.
Okay.
Ich will es nicht komplett ausschließen.
Okay.
Ich denke, es ist ähnlich wie Care, also zu teilen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mir der Glaube zu sagen, okay, wenn ich was sehe bei meinem Kind und sage auch schon, fahr aus ihr raus oder was, ja. Also das ist jetzt, also das ist, ich sehe das auch nicht als meine Verantwortung, weil ich da die Macht nicht habe. Das ist das Gottgöttliche, das Gottgott, ne? Was ich aber erlebt habe schon, also ich denke schon, also nicht nur denke, ich glaube, das ist meine Überzeugung. Also wir leben ja in der geistlichen Welt, geistlicher Kampf in der weltlichen Welt. Wir sind ja immer so hin und her uns am Bewegen. Und das, mir sind zwei Stellen eingefallen dazu. Das eine ist, wo Jesus, wo die Jünger versuchen, bösen Geist auszutreiben, das klappt nicht. Und Jesus sagt, es geht nur mit Gebet. Also wir haben die Waffe des Gebetes.
Fasten und Gebet, ne? Genau, sagt er, glaube ich.
Fasten und Gebet. Ja. Und ich weiß nicht, in welchem Brief das steht, aber das heißt, das steht jetzt auch nicht wortwörtlich, aber wenn wir uns zu Gott nahen, dann flieht der Satan. Und das ist auch, was ich schon erlebt habe in unserer Familie. Schlechte Stimmung, es gab nur Zoff, der eine hat den anderen fertig gemacht. Also das ist schon für mich dann, dass ein böser Geist hier herrscht. Ja? Und genau, der Pferd sagt so, so können wir nicht weitermachen. Ne? Und es hat Umkehr stattgefunden, indem, also zum einen haben wir angefangen erstmal zu sagen, okay, was jetzt toll und gut am anderen ist. Dann haben wir Loblieder gesungen, Lobpreis, das ist ja auch schon, was Paulus mal gemacht hat. Und dann haben wir gebetet noch. Und dann passiert Magic. Und dann ist nämlich so, es dauert auch nicht lange, aber es ist so, die Kinder, wir haben die Kinder dann gekriegt, die haben mitgemacht, waren auch forciert, also wir haben jetzt gesagt, okay, wir gehen nicht aus diesem Auto raus, bevor das nicht stattgefunden hat.
Wow, okay.
Ja, also man muss schon auch bestimmen. Und es ist dann auch schlimm geworden, es ist wirklich Umkehr hat stattgefunden und ich glaube, dass das, also dass wir schon eben diese Waffenrüstung ja auch bekommen haben.
Ja.
Und dass das, also der Umgang halt damit, dass wir uns Gott nahen und das tun, was vor Gott gut und richtig ist und dem Satan fliehen, erkennen, dass wir gerade hier sündigen und dass es eben nicht in Ordnung ist, dann kann was passieren.
Okay, cool.
So.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vermischen. Das eine ist, dass Jesus ja bestätigt werden musste als Messias durch die machtvollen Zeichen.
Ja.
Das war ja, wofür er das auch gemacht hat.
Ja.
Das andere ist aber die ganzen so Prinzipien, die wir trotzdem da anhalten können, das ist quasi jetzt nicht primär, sondern sekundär an dieser Stelle. Das ist, finde ich, wichtig, das nicht zu vermischen. Okay, warum machen wir das nicht? Warum machen wir nicht so viel? Nein, warum? Weil das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, unsere Primäraufgabe. Unsere Primäraufgabe ist das, was wir gelernt haben, ist zu lieben, Gott und unseren Nächsten. Und seine Botschaft zu vergeben und zu taufen und zu lehren.
Genau. Siehst du auch ein Prinzip hier, was man trotzdem für uns ableiten kann?
Das wird der Victor da.
Okay, Victor.
This is a new teaching. That was what one of the people said. They said, this is a new teaching. That means even prior to this, nobody had that firm authority to perform such a miracle. You know, so this is not, I don't think, even with our knowledge of the Bible, if you look at Acts chapter 2, verse 43, only the apostles performed miracles. So this kind of authority is not the authority, I think, the book of John, first John is telling us to imitate Christ, to be like Christ.
Yeah.
So if you look in context, when Jesus was being compared with Pharisees, he wasn't being compared. It's not about how the miracles he was performing. No, it was about his teaching.
Mm-hmm.
So it was about his life.
Yeah.
So not the miraculous ability. It's very, very different. So like we have the Holy Spirit. We have the I have the indwelling of the Holy Spirit. I do not have the miraculous ability of the Holy Spirit. Jesus had it. The apostles had it. And the guys, the apostles transferred it to had it. After that, no other thing.
Yeah.
Contextually, scripture had the miraculous ability of the
Holy
Spirit. So I don't think this is what 1 John 2 is asking us to be like Christ in.
Yeah, I agree. Also, ich glaube auch, dass es hier beides gibt, dass es zum einen das Prinzip des geistlichen Kampfes gibt. Jesus hat in den geistlichen Kampf eingegriffen und hat natürlich andere Möglichkeiten gehabt, weil er Gott war und weil er mit Autorität auftreten konnte. Das können wir nicht in der gleichen Autorität. Aber Gott hat uns Waffen zum geistlichen Kampf zur Verfügung gestellt. Gebet, Sündenbekenntnis, Fasten, die Schrift, die uns hilft, das Gute und das Böse zu unterscheiden. Ganz genau. Lass uns noch weiterlesen, Vers 29. Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Gibt es hier ein Prinzip?
Also, wir haben ja schon gesagt, es ist nicht um Heilung, deswegen ist das nicht ein Prinzip, wie wir es auf uns betrachten können.
Ja.
Aber er hat sich gekümmert.
Ja.
Er hat gesehen, dass er krank ist, dass er schlecht ist. Und er hat sich dessen angenommen.
Ja. Genau.
Also, es fällt mir in die letzte Zeit ein, wo ich Schriften lese, die Evangelien, das ist wirklich stimmt, Jesus hat Leute geheilt, die haben in mehreren Weise gefolgt.
Ja.
Und hinterher gelaufen, einfach. Er hatte keine Zeit zum Essen, zum sich zu erholen, weil er hat das wertvollste Bedürfnis von Leuten bestimmt.
Ja.
Und dann habe ich mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt, ja klar, wir können das nicht, ja, der hat was anderes gehabt, aber jetzt gerade fällt mir ein, als er angefangen ist, der war alleine. Und wenn das Prinzip dahinter, wenn man Stein ins Wasser wirft,
ja,
dann gibt es erstmal große Wellen und je weiter, desto kleiner sind die Wellen. Und genau so, er war alleine, aber jetzt ist die Gemeinde groß.
Ja.
Es sind viele Christen und deswegen vielleicht brauchen die nicht mehr die Mittel, die Jesus als Erster hatte und die Apostel,
ja,
die Ersten hatten. Also damals hat ihnen diese Mittel gegeben, um das zu verbreiten. Und jetzt als Mittel sind wir eine große Gemeinde weltweit, die halt das Wort hat.
Ja.
Ganz kurz noch, wenn ich es richtig übersetzen kann, mit Mitteln meinst du die Heilung, die, ja, wir jetzt nicht mehr haben, die Jesus hatte. Ja, aber jetzt haben wir eine andere Situation, weil damals war er alleine und wir sind halt mehrere.
Okay, ja, genau. Narek?
For me, I look at it this way. I mean, we all know the people at Jesus' time were doing a lot of great stuff. Right, John the Baptist, everyone. But the point I always look at it is they said that after I leave, the least will be able to do even more than the prophets did.
Mm-hmm.
And so I feel that this is the point that I see myself as I can do much more than the people in the Bible did.
Mm-hmm.
Because Jesus sent the Spirit of God to live in us.
Mm-hmm.
And that is something that the people at that time didn't have, the Spirit of God in them.
Mm-hmm.
And I think this is even more powerful than what they had at their time. And this is Jesus' word. So I have confidence that all these things can be achieved by us. Well, the things I see here, maybe we don't witness them today, but I also remember a verse where it says, if a demon was living inside someone's heart, he repented, but then he went back to his old ways and seven more demons came into his heart. Mm-hmm. And so, demons are sins to me. Demons make you do stuff that you naturally don't want to do as a Christian, and they make you do stuff that are unnatural to you. And for me, you can kick out these demons.
It's an analogy that Jesus used.
Maybe we don't see this demon making me do stuff that I don't want to do physically, but in a way it is making me do stuff that I don't want to do physically, which is sin. And and Jesus said, you can kick this demon out by sticking close to God, by repenting, by keeping your heart clean. And so I feel like I can take this in our times, because Jesus said we have a being that will make us more powerful than the people at his time, and that's the Spirit of God, and God can do anything against his demons, just as Jesus used God's authority, which is in him, to kick out these demons. We have God's authority as the Holy Spirit in us, and we can use that to kick out the sins or the demons.
And we can even more. We can do more. We can deep. Thanks. Unsere Schweizer Schwester. Sali.
Ja, ich denke, als Prinzip für mein Leben, als praktisches Prinzip für mich, kann ich daraus nehmen, dass Jesus wirklich gedient hat. Dass ich auch dienen kann.
Ja.
Mein Tun zum einen. Und zum zweiten Prinzip, Jesus hat hier praktisch geheilt. Aber was wir tun, mit jedem Menschen, dass wir den Weg zu Jesus zeigen, wir zeigen ihnen das ewige Leben, was das beinhaltet, gesagt hat, dass sie werden wirklich geheilt, wenn sie Jesus, wenn sie umkehren und die Gnade durch Jesus haben, dass das mehr ist als jedes körperliches Leiden.
Und das wiederum spielt auch mit der Autorität, die wir, und der Vollmacht, die wir am Ende haben, was wir den Menschen bringen können, auch zusammen. Okay, cool. Ja, lass uns weitergehen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle kranken Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Und dann früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Über Heilung, Dämonen und so weiter haben wir schon gesprochen. Aber gibt es hier ein Prinzip, von dem wir was lernen können?
Ja, also ich habe jetzt mal gedacht, okay, ich kann keine Dämonen austreiben, ich kann auch nicht bis spät in die Nacht wach bleiben, arbeiten und dann früh am Morgen aufstehen, das kann ich nicht. Aber ich kann ordentlich ins Bett gehen. Ja, und auch sagen, okay, also Gott den Respekt dadurch ausdrücken, er hat mich ja als, also Gott ist ja grenzenlos, er ist nicht der Zeit unterlegen, nicht irgendwelchen, er ist einfach Gott und ich nicht. Ich habe Grenzen in meiner Kraft, die ich habe, physisch, geistlich, geistig, und den Respekt, also das ist meine Überzeugung, den ich Gott ausdrücken kann, dadurch, dass ich diese Grenzen wahre, die aber auch veränderbar sind. Also es gibt im Leben Umstände, die einen schwach, also ne, wo man nicht so kann, oder Alter, was auch immer, aber sie sind beweglich, sind keine starren Grenzen, das will ich erwähnen. Aber also ich kann eben Respekt und Vertrauen ausdrücken, weil Gott sorgt für uns, hat er gesagt. Also ich muss nicht bis spät in die Nacht denken, ich muss irgendwas noch machen, und damit das Reich Gottes oder was auch immer, meine Familie oder mein geistlicher Zustand oder so. Aber was ich machen kann, ist Zeit mit ihm verbringen. Und das ist auch meine Verantwortung als Jünger.
Ja.
Also mir den Raum
ja.
und die Zeit schaffen, um die
Beziehung zu Gott pflegen, das kann
ich. Ja. Das, ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir haben vorhin, eingangs habe ich ja gesagt, also es gibt ja, Jesus war hundertprozentig Mensch und er ist hundertprozentig Gott. Das heißt, er hat physische Ermüdung gekannt, er hat emotionale Erschöpfung gekannt, er hat Hunger gekannt, Durst gekannt, hat Müdigkeit gekannt, er kannte das alles. Ne? Er war 30, er war ledig, er war jung, er wusste, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber er wusste, dass er das nur 3 Jahre durchhalten muss. Er hat das als Mann, als Mensch so machen können und er hat es wahrscheinlich auch so getimt, dass er es auch die 3 Jahre durchhält. Ne? Also wenn man die Intensität, in der der Mensch Jesu hier gelebt hat, wenn man sich bestimmte Tage, es war ja auch nicht, also wir sehen in den Evangelien nicht, dass jeder Tag bei Jesus so ausgesehen hat. Er hat sich mal zurückgezogen für ein paar Tage, war dann mal für sich, hat das Gebet gesucht, hat getrauert, als Johannes getötet wurde, Johannes der Täufer und so weiter. Er hat aber die Dinge, die er getan hat, er wusste, was er tun muss er und kann er nur aus Gottes Kraft tun, aus Gottes Kraftquelle. Und das war, und ich glaube, das ist auch hier einfach ein Prinzip, ist, er hat dann immer wieder einfach ist er zu Gott gegangen und hat sich die Kraft geholt, die er gebraucht hat. Oder er hat sich auch die Ruhe und die Zeit und die Auszeit geholt, die er gebraucht hat, um für Gott das bestmögliche Instrument sein zu können. Und das wissen wir alle, manchmal reicht uns eine halbe Stunde und manchmal brauchen wir 4 Wochen, zu dem Punkt zu kommen. Und das ist und das ist aber ein gutes und richtiges und wichtiges Prinzip. Und dann noch ein letztes, Vers 36. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb Dämonen aus. Marlise.
Also, das Prinzip hier ist, bei allen Bedürfnissen dieser Welt, die in diese Welt gehören, wie Krankheit und Hunger und sonst was, solche Dinge, geht es eigentlich darum, dass wir das Reich Gottes sind, also die Menschen. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden, damit die Menschen das hören und die Möglichkeit haben, dabei im Reich Gottes zu sein.
Ja.
Und das ist auch heute ein wichtiges Prinzip, das ist das Wichtigste, das ist das Entscheidendste. Bei allem, wir können uns auch verlieren, es ist alles hin mit uns, anderen Menschen zu dienen, es ist auch wichtig.
Ja.
Aber trotzdem ist es immer noch das Wichtigste für uns, für jeden einzelnen Menschen, dass es ein Prinzip ist. Also ein Prinzip, was ich sehe.
Okay, cool. Noch was? Der andere hat noch nicht die Möglichkeit gehabt.
Was ich hier auch sehe, ist, dass Jesus wirklich einen Plan hatte.
Ja.
Er hat nicht einfach nur reagiert auf Bedürfnisse spontan, sondern er hat eine klare Vorstellung davon, was die wichtigen Schritte sind und die richtigen Prioritäten gesetzt, wie man jetzt auch schon gesagt hat, aber halt irgendwie vorausgeschaut.
Ja.
Das finde ich auch, also insbesondere für mich als jemand, der eigentlich vom Wesen her gerne so in den Tag hineinlegt und reagiert und sehr im Moment ist, ist es für mich ein tolles Vorbild zu sehen. Jesus hat eine Vision, er hat ein Konzept, darauf hat er schrittweise hingearbeitet.
Okay. Noch ein letzter, Kostja?
Aber ich glaube, so, was man hier sieht, weil in den Stellen davor haben wir ja gelesen, so, dass er Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und man kann ja denken, dass das sein Fokus war, den Menschen was Gutes zu geben. Aber im Grunde genommen das, was dieser Vers aussagt, er sagt, das ist eigentlich nicht der Fokus.
Ja.
Das war nur zu bestätigen und zu zeigen, okay, ich bin der ich bin.
Mhm.
aber im Grunde genommen sein Fokus war, das Abkaufen bedürfte nicht sein Wort, aber er sagt, okay, das ist nicht das, wofür ich gekommen bin. Ich bin dafür gekommen, um Reich Gottes zu verkünden. Alle gesund zu machen, alle Dämonen auszutreiben und so, dass es hier an der Ort allen gut geht.
Weil das ist das größte Bedürfnis, was die Menschheit hat. Ja, ja, genau. Okay, cool. Ja, vielen Dank. Also ich glaube auch, ich habe ja einleitend gesagt, Jesus sagt, wir sollen so leben, wie er gelebt hat. Es gibt eine Menge Prinzipien, die wir sehen in seinem Vorbild, in seinem Leben. Es gibt auch Grenzen für uns. Aber gerade im Hinblick auf Mission, ich glaube, es ist ganz klar, wenn du das Reich Gottes Menschen bringen möchtest, dann musst du einfach bei Menschen sein. Er hat einfach unglaublich viel Zeit mit Menschen verbracht. Und er hat sie gesucht und er hat Möglichkeiten gefunden, mit Leuten zusammen zu sein. Und häufig frage ich mich, oder häufig fragen wir uns, wie können wir das Evangelium an Leute weitergeben? Wie können wir das Reich Gottes weitergeben? Also erstmal einfach mit Menschen Zeit verbringen. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Und wenn wir Zeit dafür freischaufeln, Zeit dafür machen, Möglichkeiten finden, mit Menschen Zeit verbringen, die sehen, dass wir ein vollmächtigeres Gottesbild haben, als das, was die vielleicht bisher erlebt haben, weil wir ihnen helfen zu sehen, wie Gott ist, von der Schrift her und nicht wie die Kirche. Gut, dann werden einige darauf reagieren. Und dann ein letztes Prinzip, in dem hier ist aber für mich dann auch, und das sagt Jesus ja auch, als er die 12 und die 72 aussendet, manchmal ist auch der Zeitpunkt gekommen, den Staub von den Füßen zu schütteln, und weiterzugehen. Weil es manche dann doch nicht, die sind einfach nicht offen fürs Evangelium. Und das heißt dann wiederum nicht, wir rennen vor unserer Familie weg und wir rennen vor unseren engsten Freunden weg. Es gibt einfach einen engen Kreis von Beziehungen, den werden wir unser Leben lang haben und den sollen wir auch haben und da haben wir auch eine Verantwortung für. Aber es gibt dann auch einen Kreis von Menschen, wo wir sagen, ja, das ist halt, ja, das ist auch Freundschaft, aber es ist auch Missionsfeld. Und da setze ich an Prioritäten für Zeit und wie häufig ich die sehe und wie lange ich die sehe, setze ich anders als bei meiner engsten Familie oder bei meinem engsten Freundeskreis. Und das ist eben auch, so wie Jesus das gemacht hat, ein Prinzip, was wir hier an der Stelle lernen können. So, vielen Dank für eure Mitarbeit. 1. Johannes 2, lebt so, wie Jesus gelebt hat, aber findet auch die Grenzen zu, wir sind nicht Gott, es gibt Unterschiede und auch zu, welcher Lebenssituation befinde ich mich? Wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Fokus auf welche Dinge kannst du richten? Ne? Amen.